Sein Spitzname ist Mr. Aktie und einst verwaltete er 100 Milliarden Euro. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg.
Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
Heute ist bei mir Henning Gebhardt zu Gast. Henning ist einer der erfolgreichsten Fondsmanager Deutschlands. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Bei der Deutschen Bank war er einst für Aktien im Wert von über 100 Milliarden Euro zuständig. Dann wechselte er zur Privatbank Berenberg, war dort Chef der Vermögensverwaltung. Heute ist er selbstständig und verwaltet seinen eigenen Fonds. Über sein Leben und wie er investiert, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Henning.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Dein Spitzname in Deutschland ist Mr. Aktie. Gefällt dir der Name?
Ja, der ist natürlich sehr viel. Der sagt auf der einen Seite eine ganze Menge aus, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber was dahinter steckt, war, dass ich mich sehr für die Aktie eingesetzt habe, dass ich mich auch sehr für die sogenannte Corporate Governance, also die Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden, stark gemacht habe und für den Kapitalmarkt. Und ich glaube, von daher ist das schon eine nette Bezeichnung.
Ja, es gibt auf jeden Fall, glaube ich, schlechtere Spitznamen für Fondsmanager. Wenn ich jetzt an Florian Homm denke, der als Aasgeier betitelt wurde, da ist, glaube ich, Mr. Aktie schon was sehr Angenehmes.
Das ist richtig.
Bevor du Fondsmanager wurdest, hast du ja BWL in Göttingen studiert und dann hast du bei der DWS angefangen, bei der Fondstochter der Deutschen Bank. Erzähl uns, wie bist du zum Portfolio-Management gekommen? Wann hast du gesagt, okay, da will ich arbeiten?
Ja, das ist so einfach war der Weg gar nicht. Das ist schon mit ein bisschen Zufällen versehen gewesen. Ich glaube, zwischen dem ersten Tag, wo ich mich für Aktien oder Anlagen interessiert habe und dem Tag, wo ich Fondsmanager geworden bin, da waren fast 10 Jahre. Es hat halt angefangen, klassisch wie man das damals gemacht hat, war ich bei einer Bank und habe eine Banklehre gemacht. Und da war dann relativ schnell klar, am Ende meiner Bankausbildung, dass ich nicht in eine Bank möchte, sondern dass ich da in die größere Finanzwelt möchte. Und dann war aber auch sehr schnell klar, dass ich das mit einer Bankausbildung alleine nicht schaffen werde, sondern dass ich an die Uni muss und mir weiteres Wissen aneignen. Und so habe ich mich dann auf Finanzwirtschaft konzentriert, auf alles, was rund um Börse war und hatte dabei sehr viel Glück, dass ich dann mehrere Praktika machen konnte. Unter anderem in Research-Abteilungen, also Analyseabteilungen von großen Banken, nach Chicago und Tokio durfte. Und dann hatte ich schon mal einen Kranz an Wissen, der mich dann weitergeführt hat. Und mit einem Zwischenstopp in München bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank in einer Trainee-Ausbildung bin ich dann bei der DWS gelandet und durfte tatsächlich sehr schnell Fonds managen, was am Ende so nicht planbar war, aber was mich dann sozusagen zu meinem Traumberuf geführt hat.
Du hast gemeint, es ging sehr schnell. Wie alt warst du da, als du deinen ersten eigenen Fonds betreut hast?
Ja, das mit dem schnell ist so ein bisschen relativ. Damals musste man ja noch zur Bundeswehr. Ich war damals schon 28, als ich quasi von der ersten Ausbildungsstation in das Portfolio-Management gewechselt bin. Das war aber normal zu dem damaligen Zeitpunkt. Heute würde man 5 Jahre früher möglicherweise ins Berufsleben einsteigen. Bei mir war es 28 bis 30 Jahre. Also von daher kurz vor 30 meinen ersten Fonds gemanagt. Zwar nicht unüblich, weil die Branche sehr schnell gewachsen ist, aber auch das war für mich dann doch sehr schnell, als ich in die DWS eingestiegen bin, dass ich da Verantwortung bekommen habe.
Du warst ja einer der erfolgreichsten Fondsmanager mit deinem Fonds bei DWS. Was denkst du, was hast du richtig gemacht, was die anderen vielleicht falsch gemacht haben?
Na, ich habe doch immer sehr, sehr chancenorientiert angelegt. Das heißt, bin auch Risiken eingegangen. Ich bin sicherlich nie ein Anleger gewesen, der jetzt etwas für Anleger mit schwachen Nerven ist, sondern schon immer auch hatte meine Fonds eine höhere Schwankung. Aber das hat natürlich in einer längeren Zeit auch zu höheren Erträgen geführt, so wie das in der Theorie auch immer beschrieben wird. So, und dieses Risiko zu nehmen, das muss man auch ein bisschen aushalten können. Das konnte ich schon, ja. Und das ist mir sicherlich entgegengekommen, dass ich auch seit meiner Kindheit Basketball gespielt habe auf einem sehr hohen Niveau. Also den Stress, wenn es auch mal um was ging, dann auch performen zu können, den kannte ich und ich glaube, das ist mir entgegengekommen.
Basketball hohes Niveau, das interessiert mich. Wie hoch hast du gespielt?
Ich habe nur in der Jugend gespielt, aber nachher auch war ich Trainer und wir haben immer auch um die deutschen Meisterschaften mitgespielt. Mehrfach norddeutscher, nordwestdeutscher Meister gewesen. Also auf dem Niveau, das war schon sehr intensiv. Also das war eine Fulltime-Job während des Studiums. Ja.
Dann noch ganz schnelle Frage. Was glaubst du, wer ist der allerbeste Basketballspieler aller Zeiten? Bist du eher Team Michael Jordan oder...
The GOAT, ja. Ich glaube, das kann man einfach gar nicht sagen. Also LeBron ist unfassbar gut, habe ich mehrfach selbst gesehen. Aber er spielt ganz anders als Michael Jordan und beide sind für mich unfassbare Athleten und sicherlich von anderen kaum zu erreichen. Aber wir haben ja ein paar andere, die jetzt auch hochkommen. Aber ich glaube, die beiden sind ganz weit vorne.
Und was ist das Wichtigste, was du beim Basketball übers Investieren gelernt hast?
Naja, also ganz alleine sollte man nie sein. Basketball ist ein Teamsport, ja, da kommt es auf verschiedene Bausteine an. Das war bei uns im Investieren auch immer der Fall. Wir waren immer ein Team, wir haben uns ergänzt, wir haben uns auch gechallenged und wir haben uns unterstützt. Und am Ende kommen dann bessere Ergebnisse raus. Funktionierende Teams können immer mehr bewirken als Einzelspieler. Aber es braucht auch Einzelspieler, die vorne weggehen, die vielleicht die Verantwortung übernehmen. Und da passt das schon gut zusammen. Und eine ganz andere Sache, die vielleicht für jeden wichtig ist, ich glaube, beim Investieren gehört Skillset dazu. Ja, das heißt, man sollte sich schon breit informieren, wenn man selber investiert, auch immer weiter lernen, weil die Dinge ändern sich. So, und das ist auch etwas, was bei Mannschaftssportarten der Fall ist. Ja, und man muss die richtigen Akzente setzen, aber am Ende des Tages ist es ohne eine gute Grundausbildung, wird es ganz schwierig, langfristig da erfolgreich zu sein.
Dann lass uns doch über deinen aktuellen Fonds sprechen. Du bist ja selbstständig, hast den Fonds Millennium Global Opportunities. Was ist so die Investmentstrategie in einfachen Worten?
Der Fonds ist noch relativ klein. Ihn gibt es zwar schon eine Zeit lang, aber ich kümmere mich um diesen Fonds erst ein knappes Jahr. Dieser Fonds ist ein sogenannter Multi-Asset-Fonds. Das heißt, ein Fonds, der in alle Anlageklassen investieren kann. Das heißt, Aktien, Renten, die ja auch wieder jetzt attraktiv geworden sind, Rohstoffe, aber auch Zertifikate, Derivate, Währung. Also das heißt Entscheidungen auf allen Kapitalmärkten, allen Teilen des Kapitalmarkts. Wichtig ist vielleicht, ein Multi-Asset-Fonds hat ja immer einen Anteil an den einzelnen Asset-Klassen oder Anlageklassen. Unser hat so eine ungefähre Ausrichtung von 65% in Aktien, den Rest in den anderen Teilen. So, und diese 65% Aktien, die sind investiert in viele wachsende Unternehmen und fokussieren uns da ganz stark auf Dinge, die langfristig strukturelles Wachstum kreieren. Das sind interessanterweise sehr stabile Trends. Da geht es um demografische Entwicklung, Alterung der Gesellschaft, aber auch gleichzeitig Wachstum in bestimmten Bereichen. Es geht um Klimawandel, was im Prinzip ein neues Thema ist, aber so neu ja nun auch nicht. Es geht um Digitalisierung. Ja, es geht auf der anderen Seite um die Wohlstandsentwicklung und neuerdings auch wieder ganz klar im Fokus ist das Thema Rohstoffe, denn wir wissen, dass wir uns verändern müssen und so blöd das ist, wir würden am liebsten keine Rohstoffe konsumieren, auch weil der Abbau natürlich nicht sehr schön ist, aber ohne Rohstoffe wird es nicht gehen, eine Klimawende wird es nicht ohne Rohstoffe geben und das ist ein interessantes Thema, an dem man partizipieren kann, entweder über Recycling oder andere Dinge.
Das heißt, das sind die Branchen, die euer Portfolio prägen. Kannst du vielleicht ein paar große Positionen nennen, die in eurem Portfolio sind von Unternehmen?
Ja, normalerweise spreche ich nicht so gerne über Einzelwertpositionen, weil das mit der Zeit sich verändert. Aber es sind dann Werte wie ASML, das ist ein holländischer Lithografiehersteller. Jeder Chip, der gebaut wird, braucht ja auch eine Maschine, die den Chip herstellen kann. ASML ist da ganz führend und das auch schon seit vielen Jahren. Wir haben in Japan beispielsweise ein Unternehmen, das nennt sich Daikin Industries. Hier kommt das Thema Klimawandel ins Spiel. Bisschen andersherum. Es wird überall wärmer, es werden immer mehr Klimaanlagen eingebaut. So, und Daikin ist einer der größten Anbieter dieser Art und in die sind wir investiert. In den USA beispielsweise Technologieunternehmen wie Adobe, aber auch etwas wie Morgan Stanley, die ja zu den größten Vermögensverwaltern der Welt gehören und natürlich davon profitieren, dass ein Teil der Bevölkerung immer wohlhabender wird. Der andere Teil der Bevölkerung weltweit, der nicht wohlhabend ist, aber vielleicht es werden will, lebt beispielsweise in Indien. Und da sind wir in eine Bank investiert, die nennt sich HDFC. Diese Bank ist einer der größten Anbieter von Immobilienkrediten und allen anderen Finanzprodukten in Indien. Was wir anstreben, ist eigentlich ein sehr, sehr stabiles Portfolio mit sehr vielen langfristigen Stars, die eigentlich dann auch über eine lange Zeit im Portfolio verbleiben können.
Lass uns darüber sprechen, wie ihr überhaupt diese Aktien findet, beziehungsweise was wichtig ist, dass diese Aktien am Ende bei dir im Depot landet. Worauf legst du Wert? Wie gehst du vor? Wie findest du deine Werte?
Wie stößt man auf solche Werte? Einmal natürlich, indem man sich mit, ich sage in Anführungszeichen, den Börsen auseinandersetzt, indem man viel liest, indem man Marktkommentare beobachtet oder Analystenempfehlungen, Strategen beispielsweise nehmen bestimmte Themen auf. Die großen Investmentbanken haben thematische Research-Abteilungen, die zum Beispiel auch mal das Thema künstliche Intelligenz aufnehmen oder wer profitiert in Anführungszeichen vom Klimawandel. Es gibt natürlich auch viele Verlierer, aber was gibt es da auch für Themen, in die man investieren kann, die langfristig dann profitieren? So und so stößt man erstmal vielleicht auf interessante Kandidaten, die zum Portfolio passen können. Dann muss natürlich in gewisser Weise eine starke Marktposition vorhanden sein. Ja, Unternehmen, die jederzeit von anderen Unternehmen angegriffen werden können, die haben es schwer langfristig. Beispielsweise die Stahlindustrie, da hängt es davon ab, auf welchen Preis kann man produzieren und welche Zugänge hat man zu Eisenerz. Da hat man aber nicht viel Möglichkeit, seine Position zu verbessern. Das ist beispielsweise bei Apple anders, die eine sehr, sehr starke Marktmacht haben gegenüber den Produzenten von ihren Bauteilen beispielsweise, aber auch gegenüber ihren Kunden, die sich mittlerweile eine Position erwirtschaftet haben, die halt sehr, sehr stabil ist und von anderen kaum angegriffen werden kann. So, und das ist so ein bisschen der Unterschied. Also diese Marktposition ist wichtig. Das nennt man in der Finanzwirtschaft Porter 5. Das sind immer wieder diese Wettbewerbsthemen. Ja, und wenn da ein Haken dran ist, dann ist natürlich auch ganz wichtig, wie ist eigentlich ein Unternehmen bewertet. Ja, wir haben letztes Jahr oder sagen wir mal Ende 21 die Situation gehabt, dass viele Unternehmen sehr hoch bewertet waren. Idealerweise kauft man natürlich so ein Wachstumsunternehmen dann auf einem vernünftigen Preisniveau. Und das kann man unterschiedlich definieren. Das ist auch eine Erfahrungssache. Das hängt von Sektor unterschiedlich ab. Aber es gibt Phasen, da sind Aktien auch sehr günstig gegen ihre eigene Historie. Das haben wir im Moment übrigens. Wir haben wieder eine Situation, wo viele Einzelunternehmen sehr, sehr günstig relativ zu ihrem eigenen Historie ist.
Welche zum Beispiel?
Ja, beispielsweise PayPal ist zum Beispiel so ein Titel, der relativ günstig ist. Der hat ein paar Themen, weil es gibt Apple Wallet, es gibt Google Wallet, es gibt andere Zahlungsmittel, die PayPal jetzt herausfordern. Aber trotzdem, ist ja auch eine starke Marktposition, 400 Millionen Nutzer weltweit. Aber auch mal jetzt auf einer Bewertung, die vor 2 Jahren noch völlig anders aussah. So, und sowas kann man sich dann anschauen, ob das ins Portfolio passt zu den anderen Werten, die man hat, ob der Einstiegszeitpunkt der richtige ist. Ja, da gibt's auch ein bisschen Themen wie Chartanalyse, Newsflow, der vielleicht den Kurs beeinflusst. Das sind alles solche Themen, die dann beobachtet werden müssen. Ja, und final haben wir auch noch einen ESG-Filter. Das ist ja ein Thema, was etwas neuer ist, was auch nicht jeden Privatanleger beschäftigen muss. Jeder Privatanleger kann für sich entscheiden, ob er gerne in einen Zigarettenhersteller investiert oder einen Rüstungskonzern. Für einen Fonds ist es meist so, dass die Vorgaben da schon etwas strikter sind und dass man, wenn man sich erfolgreich positionieren will, eigentlich um die ESG-Regeln nicht herumkommt. Ich halte die auch für richtig und für gut. Ja, also bei uns in dem Fonds wird man eine Ryanair oder eine Facebook nicht finden. Ja, da gibt es dann andere Alternativen im Bereich Technologie, die wir dann investieren.
Nee, freut mich, dass du 2 Aktien genannt hast, weil zum Beispiel PayPal habe ich selbst im Depot und ist meine persönlich schlechteste Aktie. Seit ich sie gekauft habe, ist sie ich glaube, jetzt schon 70% abgestürzt. Also hoffe ich, dass es dann wieder aufsteigt, so wie du gerade ein bisschen prognostiziert hast.
Genau, das ist ein schönes Beispiel. PayPal war ja so ein Rising Star vor 2 Jahren und dann hatte sie eine sehr hohe Bewertung. Seitdem ist sie halt stark unter Druck und irgendwie scheint ihr nichts mehr zu gelingen und die Aktie läuft auch nicht. Da ist tatsächlich jetzt irgendwann mal die Frage angesagt, hat PayPal ein strukturelles, langfristiges Problem, vielleicht auch ein Wettbewerbsproblem, sodass das Wachstum dann nicht mehr so durchkommt wie in der Vergangenheit? Oder war das jetzt mal eine vorübergehende Phase und das Unternehmen erholt sich wieder? Und dann kann das natürlich sehr interessant sein vom Einstiegszeitpunkt. Und das sind immer diese Fragen, die man sich dann stellen muss.
Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel ungefähr bleiben, PayPal, cooles Unternehmen, nutze ich selbst sehr stark. Der Kurs ist hoch, man denkt, es geht noch weiter, man steigt ein und dann fällt er die ganze Zeit. Gibt es irgendwie Indizien, wo du sagst, wo auch ein Amateur zu Hause sehen kann, achtet mal da drauf, vielleicht ist das doch ein krasser Trend, ein Hype und kann wieder weiter fallen? Oder worauf sollte man da achten, damit man nicht mit sowas auf die Füße fällt?
Sagen wir mal so, was ganz wichtig ist für jeden Anleger, ist erstmal nicht auf den heißesten Tipp zu achten. Ja? Also der Hot Deal, den lasst andere machen, weil da verbrennt man sich nur die Finger und am Ende des Tages dann sein Geld. Dann auf den Zuruf anderer zu reagieren, ich habe da mal eine gute Idee, das würde ich auch nicht machen, weil man nie weiß, wann die Idee vielleicht nicht mehr so gut finden. So, das heißt, eigentlich im Prinzip sollte man seine Ausarbeiten selber machen. Eine gute Idee ist immer gut, aber dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinstecken, das analysieren, vielleicht sich selber Gedanken darüber machen, passt das zu mir, passt auch die Art und Weise, wie die Aktie handelt, zu meinem Risikoprofil, zu dem, was ich an Verlusten nehmen kann, ist extrem wichtig. So, und wenn man die Entscheidung gefällt hat, dann sollte man aber weiter den Kurs beachten und hier auch ganz klar nach der Methode arbeiten. Keep your winners, sell your losers. Das ist eine harte Art und Weise, wie man vorgehen kann mit Unternehmen. Ja, und die meisten Anleger gehen eigentlich anders vor. Die behalten ihre Verlierer und verkaufen ihre Gewinner, weil sie sich freuen, dass sie einen Gewinn gemacht haben. Andersrum, am besten einen Stop-Loss setzen, beispielsweise zu sagen, okay, wenn eine Aktie 20% fällt, dann muss ich sie auch verkaufen. Ja, und dann lieber die anderen behalten, die einigermaßen gut sind und das Geld nutzen und vielleicht mal eine neue Anlage tätigen. Da fährt man mittelfristig viel besser. Ich gebe mal ein Beispiel. Vor 2 Jahren gab es ja sehr viele neue, gehypte Unternehmen. Viele von denen sind 90% abgestürzt. Ja, damit bräuchte man einen Verzehnfacher, damit die wieder auf den Einstieg kommen. Das wird man niemals schaffen. Wenn man da nach 20% Trick gewesen wäre, hätte man viel vermieden. Und das ist eine wichtige Art und Weise, wie man auch mit einer solchen Verlustposition umgeht.
Sagen wir mal, wir haben jetzt einen jungen Anleger, Mitte, Ende 20 und er hat 10.000 Euro zur Verfügung, die er komplett investieren will. Und er hat einen Anlagehorizont von 20, 30 Jahren, will das auf jeden Fall langfristig investieren. Was wäre so dein Rat?
Ja, also wenn ich Anfang 20 bin, dann kann ich auch einen sehr, sehr hohen Anteil in Aktien haben. Diese Riester-Produkte, die es da gibt, die haben zwar, ich sage jetzt mal, einen Konstruktionsfehler, weil sie sehr teuer sind, aber eigentlich, was bei einigen von denen sehr schön funktioniert, ist zu sehen, wie viel von einer Anlageklasse habe ich denn zu welchem Zeitpunkt in meinem Leben. Und man sagt immer, dass man am Anfang des Lebens halt einen sehr viel höheren Aktienanteil hat, weil diese Schwankungen ausgeglichen werden kann. Zu einem späteren Zeitpunkt nimmt man dann etwas mehr Anleihen, weil man das Portfolio ruhiger fahren will. Und das ist, glaube ich, eine richtige Beschreibung. Ja, und wenn man beispielsweise über 30, 40 Jahre sieht, also ein MSCI World hat sich extrem gut geschlagen. Auch deshalb, weil unterschiedliche Regionen dann mal immer wieder unterschiedlich sich entwickeln. Keiner weiß, ob in den nächsten 10 Jahren, so wie bisher, der S&P der beste Markt ist. Aber vielleicht einen diversifizierten Ansatz im Aktienbereich zu fahren, macht das schon Sinn. Und auch da die Emerging Markets dabei zu haben, die sehr schwanken, aber die manchmal ist Indien vorne, manchmal ist China vorne. Das gleicht sich dann aus. Also da kann man schon mehr Risiko nehmen als junger Anleger. Später, wie gesagt, gehe ich dann vielleicht mehr in dividendenorientierte Aktien, mehr in Anleihen und nehme dann etwas Risiko raus und setze etwas mehr auf laufende Erträge.
MSCI World kann man ganz entspannt mit jedem Neo-Worker besparen, machen, denke ich, auch wahrscheinlich die meisten Anleger. Im Schnitt hast du gerade selbst gesagt, 7-8% pro Jahr ist die Rendite auf lange Basis, also 15 Jahre plus. Wenn es so ein Produkt wie ein MSCI World gibt mit dem ETF, wo man 0 Euro zahlen muss, wofür braucht man dann eigentlich noch aktive Fonds oder Portfolio-Manager wie dich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man darf es nie vergessen, Indizes sind nie perfekt. Ja, also wer sagt mir denn, dass der MSCI World in den nächsten 20 Jahren auch das Richtige ist? Ich nehme mal ein Beispiel, als ich angefangen habe und habe Japan gemanagt. Das ist der japanische Aktienmarkt, der Nikkei, von damals 30.000 erstmal auf 12.000 gefallen. So, und man konnte aber auch trotzdem positive Renditen erzielen. Aber der Anleger hätte mit dem Indexprodukt alles andere als Spaß gehabt und wäre jetzt mal so langsam wieder im grünen Bereich. Und das darf man nie unterschätzen. Also Trends ändern sich, Indizes haben vielleicht ein Strukturproblem. Wenn die großen amerikanischen Titel nicht mehr laufen, dann kann auch mal der amerikanische Markt underperformen. Deswegen, dann haben auch aktive Fondsmanager eine Berechtigung und haben eine Chance. Und ich glaube, gerade im Bereich Multi-Asset gibt es auch viele, die bewiesen haben, dass sie einen Mehrwert für den Kunden liefern. Und man kann ja sowas kombinieren. Man kann ja ETFs haben, man kann ein paar aktive Fonds haben und das Ganze in einem Portfolio, da gleichen sich auch Dinge aus. Und ich glaube, das ist der große Charme. Die Kritik an Portfolio-Managern ist berechtigt, weil ein Großteil der Portfolio-Manager es nicht schafft, eine Benchmark zu schlagen. Aber es ist auch immer die Frage, was ist eigentlich die Benchmark und ist das das richtige Vergleichsmittel? Ja, das ist, also da kann man stundenlang philosophieren. Aber was natürlich jeder Anleger für sich entscheiden muss, welche Mischung will ich da? Wie sind die Kostenstrukturen? Das ist alles auch ein Thema, was wichtig ist.
Und was ist deine Benchmark? Welchen Markt willst du schlagen?
Also wir haben keine Benchmark, weil wir wirklich super flexibel sind und da wird dann eigentlich nichts wirklich gerecht. Aber man kann schon sagen, 65% MSCI World, vielleicht 20% Rentenanteil, 15% Rohstoff, das ist etwas, was man so gedanklich sicherlich vergleichen kann. Und dann könnte man theoretisch da auch eine Benchmark kreieren, halte ich aber in dem Kontext im Multi-Asset-Bereich nicht ganz so viel davon, weil das nie wirklich genau das abbildet. So, und dann muss man auch noch fairerweise sagen, zum Beispiel der DAX als Benchmark ist für viele Portfolio-Investoren heute gar nicht mehr investierbar, weil viele der Werte einfach aus GSG-Kriterien gar nicht investierbar sind. Also eine Rheinmetall passt in kein ESG vor. So, und die sind zwar noch nicht im DAX, aber das wird sicherlich noch passieren und ein paar andere im DAX auch nicht. So, wenn ich mich mit so einer Benchmark vergleiche, aber die eigentlich nicht investieren kann, dann ist da ja was schief. Das ist Äpfel mit Birnen vergleichen und das ist immer schlimmer geworden in letzter Zeit.
Aber dein Job ist es ja grundsätzlich, den Markt zu schlagen und du beschäftigst dich ja schon seit mehr als 25 Jahren mit dem Kapitalmarkt, mit Einzelaktien, mit Fonds. Und meine Frage ist, normale Anleger, die jetzt zu Hause investieren und auf Einzelaktien setzen, können sie überhaupt deiner Meinung nach den Markt schlagen oder wäre es eigentlich am besten für alle Amateure, einfach einen ETF vorzunehmen und sozusagen nicht auf Einzelaktien zu setzen?
Das ist eine sehr, sehr lange Grundsatzdiskussion. Warum muss ich den Markt schlagen? Eigentlich muss ich den Markt nicht schlagen, sondern ich muss im Prinzip mein Portfolio so gestalten, dass ich ruhig schlafen kann. Das ist viel wichtiger. Wie erreiche ich mein Anlageziel bei gleichzeitig einem akzeptablen Risiko? Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Viele beispielsweise Robo-Advisors, wenn man da ein Portfolio anlegt, dann wird man am Anfang viele psychologische Fragen gestellt, um abzugleichen, wie viel Verlust kann man denn ertragen. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig. Jeder einzelne Anleger muss für sich überprüfen, wie möchte ich denn anlegen und was ist dann mein Ziel? Und dann daraus ergibt sich dann eine Struktur. Und das wäre die Benchmark. Und die kann ich vielleicht auch mit MSCI World und anderen anpassen, aber das muss ich erstmal selber für mich herausfinden.
Was du auch noch gesagt hast, ist, dass wenn ihr zu Unternehmen recherchiert, dass ihr euch auch mit den Chefs oder Chefinnen auf einen Kaffee trefft und dann mit denen spricht. Was sind denn so Fragen, die ihr denen stellt und was geht's da so?
Naja gut, es geht immer um ein paar kurzfristige Dinge. Wie läuft das Geschäft? Was hat sich gerade im Geschäft getan? Wie ist der Ausblick? Kann man denn seine sogenannte Guidance fürs Jahr schaffen? Also jedes Unternehmen gibt am Anfang des Jahres einen Ausblick und sagt, was es ungefähr erwartet. Und daran orientiert sich der Markt sehr stark. So, und das sind Themen, die man abprüft. Was bedeutet zum Beispiel ein Russland-Ukraine-Krieg für das einzelne Unternehmen? Gibt es da Abschreibungsbedarf? Das sind alles so technische Themen, die aber wichtig sind, um zu sehen, wo ist ein Unternehmen im Vergleich zu dem, was der Markt erwartet. Und das ist natürlich gar nicht so einfache Kunst, ja, da was rauszulesen. Man macht sich dann sein eigenes Bild und schaut, ist der Markt so optimistisch, ist er nicht optimistisch. Das ist immer besser, der Markt ist eher nicht so optimistisch, weil dann gibt es weniger Rückstandspotenziale. Und das ist so ein bisschen was, wonach man schaut. Interessanterweise ist es so, auch für den Privatanleger gibt es heute tatsächlich Möglichkeiten, auch Calls mit Unternehmensführern sich im Prinzip zu eigen zu machen oder anzuschauen. Es gibt so die sogenannten Transcripts von Quartalsreports. Das ist dann sehr schnöde Finanzkost. Da muss man Spaß haben, sich so tief einzubuddeln. Aber das ist natürlich auch ein Teil eines Jobs von uns.
Du bist schon unzählige Jahre an der Börse aktiv, unzählige Milliarden verwaltet. Was ist dein allerwichtigster Finanzratschlag für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, wie gesagt, man sollte selber sich klar sein, welche Risiken man eingehen kann, was man aushält. Ja, möglichst versuchen, seine Emotionen auszuschalten und nicht die Verlierer durchzuhalten und die Gewinner zu verkaufen, sondern man sollte es andersrum machen.
Kann man eigentlich abschalten als Portfoliomanager? Oder arbeitet man immer?
Nein, das ist sehr, sehr schwierig. Man darf das nicht unterschätzen. Ein Portfoliomanager ist eigentlich always on. Ja, und das ist mit dem Smartphone leider noch schlimmer geworden. Der Druck ist immer da. Und wie gesagt, ich hatte ja mal darauf hingewiesen, es gibt Ranglisten, Vergleichsranglisten. Man ist ein bisschen als Portfoliomanager so unterwegs, wie in einer Fußballmannschaft. Man ist dann ein Jahr, versucht man das Beste rauszuholen. Hoffentlich wird man Meister. Wenn man Meister ist, dann wird aber ein Schlussstrich gezogen und die Saison beginnt von Neuem. Das ist schon ein sehr fordernder Job, das sehr viel Kräfte kostet, sehr viel Stress verursacht und wo man eigentlich immer wieder sich motivieren muss, dass man auch wirklich Vollgas gibt, weil das gehört dazu. Und das erwarten ja auch die Anleger von einem, dass man erstens verantwortungsvoll mit dem Geld umgeht, aber zum Zweiten das Beste rausholt.
Hattest du schon mal gedacht, das alles hinzuschmeißen und was ganz anderes zu tun?
Naja, ganz anderes zu tun nicht. Dieses Rennlisten oder dieses Rattenrennen ist manchmal etwas schwierig auf Dauer. Das ist kraftraubend, macht aber unglaublich viel Spaß. Ja, und das daran sieht man ja, ich habe jetzt wieder einen Fonds übernommen. Man braucht eigentlich dieses 24-7 nicht, aber mit der Zeit lernt man auch, da ein bisschen Abstand zu gewinnen, in gewissen Zeiten den Kopf freizukriegen und sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Das gehört auch dazu. Und dann kann man auch manche Auf- und Abschwünge etwas gelassener nehmen.
Also wenn wir in 10 Jahren nochmal sprechen, bist du auf jeden Fall noch Portfolio-Manager.
Davon gehe ich aus oder das hoffe ich. An der Börse kommen die Dinge immer anders, als man denkt. Also von daher, wer weiß. Aber schön wäre es, wenn es so wäre, würde ich mich freuen. Und dann machen wir das nächste Interview.
Super, Henning. Dann vielen Dank für das Gespräch und bis in 10 Jahren spätestens.
Bis dann. Ciao.
Das war wieder eine Folge Money Mindset. Heute mit Henning Gebhardt, dem Mann, der 100 Milliarden Euro verwaltete. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.